Kanten nach unten hin ist tatsächlich viel mehr möglich, als man glaubt. Das Ding hat mich total umgehauen.
Übermorgen. Wie Technik unser Morgen verändert.
Der Garten. Abschalten, Erde anfassen, Pflanzen pflegen und alles am besten möglichst analog. Oder doch nicht? Inzwischen zieht immer mehr Technologie in unsere Gärten ein. Smarte Bewässerungssysteme, Sensoren im Boden, Pflanzen-Apps, autonome Mähroboter und inzwischen sogar KI-gestützte Gartenroboter, die die ganze Fläche kartieren und selbstständig navigieren. Und damit stellt sich dann ganz plötzlich eine ganz neue Frage. Wird Gartenarbeit jetzt automatisiert? Oder wie sinnvoll ist Smart Gardening denn wirklich? Spart das am Ende Wasser, Zeit und Energie? Oder schaffen wir uns ehrlich gesagt nur neue Probleme? Und wie smart sollte unser Garten überhaupt sein? Darum geht's heute. Ich bin Johanna, schön, dass du dabei bist. Ich habe unseren Gartenexperten am Mikro, der gefühlt jeden Mähroboter auf diesem Planeten schon getestet hat. Thomas Kern aus dem InZ-Digital-Team, schön, dass du da bist.
Hi Johanna.
Okay, Smart Gardening umfasst ja viel mehr als nur automatisch Rasenmähen. Ich glaube, das kennen ja die meisten. Ich habe es vorhin schon gesagt, wir haben smarte Bewässerung, wir haben Wetter- und Bodensensoren, wir haben die App-Steuerung, Indoor-Gärten auch. Es geht nicht nur um draußen. Ich könnte jetzt ganz viel aufzählen. Sag mal, ist Gartenarbeit eigentlich noch Handarbeit? Um jetzt mal so ganz provokativ zu fragen.
Nein.
Der erste Hot Take.
Definitiv nein. Nein. Also es ist im Prinzip so wie im Haushalt, da automatisieren wir auch mittlerweile alles. Besonders beliebt sind ja die Saugroboter. Das heißt, alles, was das Putzen angeht, ist ja da komplett obsolet, was die eigene Arbeit angeht. Und im Prinzip ist das Gleiche jetzt auch im Garten der Fall. Also wie du halt bei den Bewässerungsanlagen, alles rund ums Wasserthema oder halt auch die Mähroboter, die ja immer beliebter werden und auch immer besser von der Atmosphäre.
Ich finde das gerade das Wasserthema finde ich super. Also es geht ja nicht nur darum beim Smart Gardening, dass wir uns jetzt alle einfach nur auf die Liege packen und überhaupt nichts mehr tun, sondern Wassersparen wird umso wichtiger. Ja, gerade sind ja auch die Sensorik und die Kameratechnik, wird alles günstiger. Das heißt auch immer mehr kommt auf den Markt und immer mehr zieht dann in die Gärten ein. Wenn wir da mal bei den Basics anfangen, was sind denn so die typischen Smart Gardening Produkte? Jetzt außer wahrscheinlich der Mähroboter, den die meisten vielleicht im Garten schon irgendwie kreisen haben. Aber womit fängt man da so an?
Es ist tatsächlich die Bewässerung. Und ich war ja dieses Jahr auf der CES in Las Vegas und ich fand sehr interessant, es gibt ja bei der Messe die Showstoppers und die Pepcom, das sind so kleine Zusatzveranstaltungen an Abenden. Und da gab es, ich glaube, es waren 3 oder 4 sehr kleine Stände von europäischen Herstellern, die Geräte gezeigt haben für smarte Gartenbewässerung. Also es ist wirklich perfekt für das Thema. Und da war ein so unfassbar großer Andrang.
Ehrlich?
Ja, und das war total skurril zu sehen. Da hast du natürlich so die ganzen großen Marken mit den riesigen Ständen, so proportional zu dem, was sie dann auf der Messe selbst auch haben an Größe. Aber dieses Bild war so faszinierend. Das war im Prinzip einfach nur ein Tisch. Hinterm Tisch ein Aufsteller, maximal 2 Personen, dann das Gerät auf dem Tisch. Also es war total minimalistisch. Aber da war so ein Andrang. Das war echt crazy. Das war viel, viel krasser als die neuesten Saugroboter oder auch Mähroboter oder was es halt sonst auf der CES gab. Aber was so diese smarte Bewässerung angeht, das sind ja auch kleine Geräte, ne? Das war total skurril. Deswegen, ich glaube, das ist so ein bisschen unterschätzt und ich glaube, das geht auch so ein bisschen unter bei den ganzen Mährobotern und wie da der Fortschritt ist und wie erstaunlich das auch ist, wie schnell die besser werden. Ist so dieses ganze smarte Bewässerungsthema echt, rückt es so im Hintergrund. Aber ich glaube, das dauert auch nicht mehr lange, bis das auch an ja deutlich mehr Aufmerksamkeit, dass es deutlich mehr Aufmerksamkeit bekommt als bislang.
Nicht nur in der Wüstenstadt, wo das wahrscheinlich auch ein gutes Nachfragethema ist.
Nee, und gar kein Bubble-Thema mehr. Das ist auch ein viel, viel breiteres Thema. Es wird viel, viel mehr Leute da reingehen. Vielleicht wissen auch viele gar nicht, dass es die überhaupt gibt. Man kennt ja die ganzen Hersteller, Husqvarna, Gardena, die sind ja alle irgendwo da drin. Man kennt ja die Namen von, jeder hat mal Gardena oder Husqvarna gehört, so unabhängig davon, ob du einen Garten hast oder nicht. Und die bieten die ja an. So, das sind ja auch sehr wahrscheinlich auch sehr gute Geräte. Aber dann gibt es halt eben, also wie das halt auch bei der Robotik ist, bei den Saugrobotern und Mährobotern, da gibt es halt Hersteller, die nicht aus einem ganz anderen Kategoriebereich kommen, sondern die gezielt halt nur dieses eine Produkt machen. Und da werden die wahrscheinlich irgendwann die Nase vorne haben oder die vielleicht was ganz Neues zeigen, was es vorher noch gar nicht gab. Also es wird es alles sicherlich geben.
Was meinst du, ist das vielleicht so ein Punkt noch, dass der Aufwand momentan noch als zu groß geachtet wird? Also ich meine, so ein Mähroboter, klar, den setzt du einfach auf den Rasen und gut ist. So ein Bewässerungssystem, meinst du, denken viele Leute denken erstmal, okay, muss ich ja den ganzen Garten erstmal umgraben und das überall verlegen und das ist ja ein Riesenaufwand und wahrscheinlich auch noch unglaublich teuer?
Könnte man meinen, finde ich aber nicht, weil bei den Mährobotern war das ja bis 2022, 21 in dem Dreh ja auch so, dass du ja diesen Begrenzungsdraht hattest.
Stimmt.
Den hast du ja auch auslegen müssen, damit der Roboter weiß, wo Ende ist. Und ich kann mir vorstellen, dass das eine viel größere Arbeit ist als das Setup, die Einrichtung für eine smarte Gartenbewässerung. Also ich glaube, das ist einfach so ein Bekanntheitsthema, so ein reines Marketingthema, dass die Hersteller vielleicht noch nicht so in den Vordergrund rücken konnten, aus irgendwelchen Gründen. Vielleicht sind, ich weiß jetzt nicht, wie es auf dem asiatischen Markt ist, auf dem US-Markt, aber in Europa wirkt das für mich immer noch so ein bisschen wie so ein Nischenmarkt, obwohl es eigentlich gar nicht Nische ist, wenn man mal ehrlich ist.
Okay, das heißt, wir haben die Wasserbewässerungssysteme, gerade sind die Mähroboter von 2021. Das, was so Smart Gardening wahrscheinlich massentauglich gemacht hat. Aber wenn wir mal, gerade bei den Mährobotern, ich finde, da kann man das eben so gut sehen, den Fortschritt, den die gemacht haben. Ne? Wir haben jetzt eben, wie du gesagt hast, keine Begrenzung, die mehr ausgelegt werden muss. Und es sind ja mittlerweile auch viel mehr so kleine autonome Fahrzeuge, die nicht nur den Rasen cutten, sondern es gibt ja mittlerweile schon neue Generationen von den klassischen Mährobotern. Kannst du uns da mal mitnehmen, was die mittlerweile eigentlich schon alles können oder was so ein Hightech-Endgerät noch alles macht, außer Rasenmähen?
Ja, die Mähroboter, die werden ja vor allem besser, was so die Navigation und Hindernisserkennung angeht. Die schneiden alle schon recht gut. Die haben ja auch wenn sie teurer sind, 2 Mähteller. Navigation wird besser, Hindernisserkennung wird besser, weil sie da jetzt auch Technik von den Saugrobotern abgekupfert haben, die Laser. Also LiDAR-Sensoren quasi, es ist eine Lasernavigation. Es wird jetzt alles komplett kabellos. Das heißt, über RTK, Satellit kommen die Roboter klar, es brauchst ja kein Draht mehr. Im Prinzip ist es halt wirklich Plug and Play. Du schließt ja die Station an, schiebst den Roboter rein, fährst einmal um den Garten herum an den Begrenzungen und dann geht's halt los. Und der Roboter weiß dann, wo er ist. Du kannst, für die meisten Roboter kannst du Zonen festlegen, wenn er nicht den ganzen Garten mähen soll. Jetzt gerade ist auch so ein Trend, der Kantenschnitt, das ist ja, würde ich mal behaupten, das größte Problem, das die Mähroboter haben, dass viele immer noch einen zu großen Restabstand lassen, auch wenn du direkt an der Kante mit den Reifen geführt gegen deine Kanten fährst. Die lassen halt immer einen Restabstand da. Das sind immer so, mal sind bei sehr guten Modellen sind es halt in Anführungsstrichen nur 3 Zentimeter, vielleicht 2, aber in den meisten würde ich sagen, ist die Spanne so bei 5 bis 9 Zentimeter. Also das ist schon ziemlich, ziemlich krass, was da manche für ihr Sicherheitsabstand lassen. Und EcoVex hat jetzt in dem Jahr einen Roboter rausgebracht mit einem Kantenschnittmodul. Das ist im Prinzip ein Trimmer, den du ranschraubst, der auch im Lieferumfang dabei ist, den musst du nicht mehr separat kaufen, das ist ziemlich cool. Mastikatierung und so weiter, wie gehabt. Und dann legst du halt fest, ey, soll der Roboter dann entlang deines gesamten Gartens quasi trimmen, an den Kanten natürlich, oder an bestimmten Stellen. Und dann macht er das halt. So, ich hatte jetzt 2 Modelle im Test dieses Jahr. Es hat beide Male fantastisch funktioniert, weil der lässt halt keinen Abstand da. Er trimmt ja richtig. Ist halt unfassbar laut, aber es funktioniert halt. Genau, das einmal so zur Technik, was jetzt gerade so ein Aufwind ist sozusagen. Und das, was du wahrscheinlich meinst, sind die Modelle von Yabo.
Oh ja.
Das ist ja, modularer geht es ja eigentlich gar nicht.
Erzähl mal für alle, die nicht kennen.
Ja, also im Prinzip sind es ganz normale Mähroboter, aber du kannst halt sozusagen Aufsätze ranbauen. Also einen Auffangkorb für das Laub oder Schneefräse, Laubbläser, also solches Zeug halt. Und dann sieht es eigentlich gar nicht mehr aus wie ein Mähroboter, so wie so ein Quatsch, was du von so einem BSR-Wagen, den man auf der Straße sieht. Also es ist schon echt ganz witzig.
Ich finde, das klingt für mich so ein bisschen wie so mit Klemmbausteinen und Co. sich so seine eigenen Sachen zu modifizieren. Also nachher also wie an so einer Werkbank dann noch Sachen dran zu bauen. Aber ich finde die Idee so mit Schneeschippen und Laub entfernen, finde ich mega. Also den nicht nur im Sommer zum Rasenmähen zu benutzen. Du hast eben schon die gesamte Technik erwähnt, also alles, was so drin steckt. Je smarter diese Systeme werden, desto mehr kommen ja dann auch Themen auf, die wir schon beim Thema Smart Home ja auch besprochen haben. Also zum Beispiel, okay, meine Zahnbürste, wenn die smart ist, ist das erste Ding für den Hackerangriff? Also, oder auch das Thema Datenschutz. Also ich meine, wir haben jetzt die Karte unseres Hauses, wir haben dann auch noch die Karte vom Grundstück und auch noch vom Garten. Früher war halt ein Rasenmäher. Jetzt hat es Kamera, Internetzugang, GPS und auch noch einen Cloud-Speicher. Muss man sich da viele Gedanken machen zum Thema Datenschutz?
Ich persönlich würde es nicht machen.
Also ich würde mir jetzt ja keine Sorgen machen, aber es ist im Prinzip genauso wie bei Saugrobotern und jedem anderen Smart Home Gerät. Die Gefahr ist halt da, ja.
Ich habe ein paar Berichte gesehen, dass eben Leute versucht haben, irgendwie auf so verschiedene Produkte zuzugreifen und irgendwie GPS-Daten zu bekommen oder auch Karten anzuknapsen zum Beispiel oder auch Roboter fernzusteuern. Also gibt es vielleicht irgendwelche Hersteller oder Marken, wo du sagst, sie sind sicherer als andere oder irgendwelche Siegel, irgendwelche bestimmten Sachen, auf die man achten kann?
Kann man pauschal jetzt nicht auf die Hersteller runterbrechen? Ich glaube, dann ist es dann doch wichtig, auf die Technik zu schauen. Also wie ich ja meinte, es ist ja mittlerweile alles kabellos. Das ist ja das, womit alle gerade punkten wollen. Und so wie ich meinte, du hast halt jetzt dieses LiDAR-System, dieses Laser-Navigationssystem, das du quasi von den Saugrobotern abgekupfert hast, weil viele Mähroboter-Hersteller kommen ja von den Saugrobotern. So, die bieten ja nicht nur die Saugroboter an, sondern jetzt Mähroboter und wahrscheinlich auch noch andere Roboter. Und die wissen ja, wie es funktioniert. Und das ist quasi ein 3D-Scan der Umgebung. Also es ist halt wie im Haushalt mit dem Saugroboter nur Outdoor. Dann hast du das RTK-GPS, das ist halt eine zentimetergenaue Positionierung via Satellit. Und dann hast du natürlich Kamerasysteme, die für die Hindernisvermeidung da. Also da prahlen ja Hersteller mit, unser Roboter kann 200 Objekte erkennen und der andere erkennt bis zu 1000 und so weiter. Dann gibt es halt B-Roboter, die haben alles einmal kombiniert im Gerät drin. Und dann gibt es halt Hersteller, die ersetzen halt nur auf eine Technik. Dann ist der Preis natürlich auch geringer. Deswegen kann man das so auf Hersteller nicht runterbrechen. Und wie ich vorhin meinte, wenn ich jetzt einen 2.500 € Mähroboter habe mit jeder einzelnen Navigationstechnik, die auf dem Markt verfügbar ist, würde ich mir jetzt auch, ich hätte jetzt keine schlaflosen Nächte. So, ja, die Gefahr ist natürlich da, aber das ist halt wie bei jedem Smart Home Gerät. So, ja, die Gefahr ist überall da. So, ganz, ganz blöd formuliert, wenn jemand wirklich rein will, dann. Dann wird das schon nie schaffen, so ganz ehrlich. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass die Mähroboter jetzt irgendwie Gerätebereich sind, bei dem der jetzt irgendwie anfälliger ist als ein Saugroboter oder Überwachungskameras.
Aber es ist gut zu wissen, das so als Vergleich zu haben. Vielleicht lass uns dann doch mal lieber auf die positive Seite gucken. Ich habe vorhin schon gesagt, Wassersparen ist ein ganz großes Thema. Also Ressourcen sparen, auch den Garten effizienter machen. Kann man das irgendwie in Zahlen belegen? Also kann man da irgendwie sagen, da ist tatsächlich was dran mit, wenn der Garten prozentual so smart ist, kannst du so und so viel sparen? Oder wo kann man das am besten dran messen?
Ich find's persönlich schwierig, weil es kommt ja bei jedem Nutzer auch drauf an, wie groß ist der Garten. Und ja, also wie dementsprechend ist ja auch dann der Verbrauch, ne? Also ich habe ja erwähnt, es gab auf der CES recht viele Hersteller, die eine smarte Gartenbewässerung vorgestellt haben. Und die sind ja auch so ähnlich wie das bei Mährobotern der Fall ist, sind die auch für unterschiedliche Gartenflächen ausgelegt. Und dementsprechend, ich glaube, das kann man pauschal sagen, dass sie einfach generell definitiv helfen mit dem Wasserverbrauch und diesem ganzen Management. Aber es ist pauschalisiert zu sagen, ja gut, jetzt sind das 30-40%, die man spart. Das ist halt ein bisschen schwierig. Es kommt halt. Ich glaube, das ist ein guter Vergleich mit der Angabe des Staubbeutels zu einem Saugroboter. Da sagen auch alle Hersteller, ja, der Staubbeutel, der reicht 90 Tage und du musst den alle 90 Tage wechseln. Ja, mag zwar stimmen, aber wenn ich den nur einmal die Woche durch die Bude fahren lasse, dann muss ich den Staubbeutel auch nicht alle 90 Tage wechseln, sondern vielleicht dann alle 180 Tage und so. Und deswegen ist es halt nicht pauschal beantwortbar. Es kommt halt immer drauf an, wie groß ist dein Garten? Ja, und auch was für ein Gerät hast du?
Ja, wie nutzt du es oder auf wie langlebig ist das Gerät generell?
Das natürlich also auch,
ja. Ja. Wie groß ist eigentlich der Unterschied zwischen den verschiedenen Geräten, die auf dem Markt sind, was Qualität und Preis angeht? Also kannst du sagen, okay, also bis nach oben gibt es sicherlich keine Grenze, die man ausgeben kann für solche Geräte. Aber wo sagst du denn, okay, also unter XY für einen Mähroboter, das ist nichts, das hält eine Woche und gut ist.
Nach der vergangenen Saison war ich der Meinung, eigentlich müsste man unabhängig von der Gartenfläche müssten es schon so 800 € sein. So in etwa, eigentlich vielleicht sogar 1000, bis man wirklich sagen kann, ja, das ist ein Gerät, das wird jetzt jahrelang halten und das macht auch sein Ding, so wie es machen soll. Nach oben gibt es überhaupt keine Grenzen. Die werden halt auch immer teurer, je größer die Gartenfläche ist, weil dann ist ein größerer Akku drin. Die meisten haben dann einen zweiten Mähteller. Die Geräte an sich sind viel, viel größer. Wendiger, auch Allrad ist jetzt ein riesiges Thema, dass jetzt auch Allrad haben, damit hinsichtlich der Mobilität nicht irgendwo scheitern.
wie das jetzt Geräte man vielleicht machen, die jetzt kein Allrad haben oder irgendwo stecken bleiben oder ja, sich festfahren mit den Rädern. Nach unten hin ist tatsächlich viel mehr möglich, als man glaubt. Also ich hatte jetzt in diesem Jahr von Robo ab den sogenannten Raccoon 2 SE getestet. Die sind über Kickstarter total viral gegangen und das ist ein Mähroboter für 500 €. Klingt erstmal nachher gut. Welche Abstriche sind denn da? So, und das Ding hat mich total umgehauen. So, das war fantastisch. Es hat alles wunderbar funktioniert. Ja, Mähleistung ist halt total für den Preis total in Ordnung. So, es schneidet jetzt natürlich nicht wie ein 2.000-3.000 € Mähroboter, aber für 500 € kann man sich da echt nicht beschweren. Und total kabellos mit KI-Kamera, das auch für den Preis alles andere als selbstverständlich ist. Man hatte unfassbar viele App-Funktionen, die es teilweise bei Robotern aus der 1.000 € plus Riege, die ich dann teilweise nicht mal sehe. Also es hat mich total umgehauen. Da war ich dann auch so, okay, wow, das ist schon echt ziemlich heftig, was so für 500 € möglich ist. Und da kann ich auch verstehen, dass sie über Kickstarter so viral gegangen sind. Das ist eigentlich das beste Beispiel dafür, dass es auch günstig gehen kann. So, und natürlich, ich meinte, wenn du einen großen Garten hast, lohnt sich das natürlich nicht, weil dann der Akku uns nicht ausreicht. Aber es geht auch günstig, ja. Es ist definitiv kein Luxusgut mehr, Mähroboter zu haben. Natürlich sind 400-500 € immer noch sehr viel Geld, na klar. Aber wir reden jetzt halt nicht mehr davon, okay, du musst halt mindestens 2.000 irgendwie auf den Tisch legen, um irgendwas Vernünftiges zu bekommen. Das ist auf jeden Fall nicht mehr der Fall.
Gute Nachricht, auf jeden Fall. Mich interessiert aber auch definitiv, was war der letzte Luxusroboter, den du getestet hast? Also, und was konnte der, was jetzt, oder ist das Schnickschnack irgendwann für einfach viel zu viel Geld?
Also die zwei, eigentlich sind es zwei Hersteller, die gerade so sind, sehr herausstechen. Das sind einmal Navimov und Mamotion. Mamotion kennt vielleicht viele, weil die Mähroboter von denen diesen Rennwagen-Look haben. Und die von Navimov, die haben eigentlich so einen typischen Mähroboter-Look. Und ich habe jetzt jeweils Geräte getestet, also sind aktuell noch im Test und die sind so wirklich, da sage ich, das ist schon eine ganz andere Hausnummer.
Inwiefern?
Also von Einrichtung bis Verarbeitung bis hin zu Navigation, Hinderniserkennung, Schnitt. Die können einfach alles auch ein bisschen besser als andere. Es gibt App-Funktionen, die es so bei anderen nicht gibt. Bei Navimov zum Beispiel hast du spezifische Wetterfunktionen. Du kannst für jedes mögliche Wetter zum Beispiel App-Einstellungen vornehmen im Sinne von, was soll der Roboter machen, wenn es regnet? Was soll der Roboter machen, wenn die Sonne scheint? Und so weiter. Für jedes Szenario kannst du da Einstellungen vornehmen. Das ist schon sau cool. Und das habe ich bislang auch nur bei Navimov gesehen.
Da geht es dann um die Details.
Genau, das ist halt auch wieder ein guter Vergleich zu Saugrobotern. Je teurer die Saugroboter, desto mehr App-Funktion hast du eigentlich auch. So, es wird halt immer detaillierter. Und so ähnlich ist es bei Mährobotern auch. Und ja, Navimov und Mamotion, die sind so ganz oben. Die haben auch Modelle mit Allrad. Die fahren sich nirgendwo fest. Die wissen immer, wo die sind. Die fahren nirgendwo gegen, die erkennen alles. Also wenn ich auch so einen kleinen Ball irgendwo auf den Rasen schmeiße, die erkennen den. Also das ist schon echt ziemlich stark, was die zeigen.
Ja, krass. Okay, dann haben wir mal zwei Richtungen gesehen. Wir waren jetzt im großen Garten draußen vor der Tür. Es gibt aber auch noch einen zweiten Trend, das Thema Indoor-Gärten wird ja auch immer größer. Also es gibt sogar schon irgendwie kleine smarte Systeme für Kräuter, für Salate, für Gemüse, irgendwie was man halt vielleicht auf dem Balkon vielleicht hat oder auch tatsächlich in der Wohnung. Hast du da schon Produkte getestet oder was gibt's da so, was man theoretisch sich in die Wohnung holen kann? Ist das schon fast mehr wie der Smart Home?
Ich glaube, das ist ein sehr, sehr nischiger Bereich, ja. Also getestet noch nicht, ich habe davon gehört, aber das ist schon der Nischenbereich der Nische tatsächlich, ja.
Ja. Es ist ja auch für eine Nische gedacht im Hause, also ich meine, wie groß ist es nachher, was man da...
Also wir haben ja über die smarte Gartenbewässerung gesprochen und selbst das sehe ich immer noch als Bubble-Thema. Aber das ist dann halt noch mal eine Regel drüber.
Lassen wir das als Nische auch hier im Podcast so stehen. Ich finde, um ehrlich zu sein, finde ich, was wir irgendwie vom Anfang auch noch mal hatten, irgendwie ist das schon fast so ein bisschen philosophisch oder sowas. Also wo wir am Anfang waren mit, wir bauen uns jetzt irgendwie kleine Minigärten, überall kleine schöne LEDs, wir haben Sensoren, die sind überall. Und hast du diese Veränderung auf der CES irgendwie mitbekommen oder geht es dann da um Effizienz? Also gab es da irgendwie auch so Gespräche drüber oder geht es einfach nur darum, wir wollen es einfach smart machen.
Ja, es geht natürlich um smart machen, weil, wie ich schon meinte, viele, wenn wir jetzt bei den Mährobotern bleiben, die meisten Hersteller, die Mähroboter anbieten, kommen auch aus dem Saugroboterbereich oder an sich aus der Robotik. Also die haben halt Erfahrung damit, wie es funktionieren kann. Und das versuchen die jetzt quasi rüberzubringen in den Garten.
Jedes Produkt irgendwie smart zu machen.
Ja, genau. Und wir haben ja, es gibt ja nicht nur die Roboter, die
Gartenbewässerung, eigentlich gehört ja auch sowas wie smartes Licht dazu von zum Beispiel Philips Hue. Die haben ein riesiges Portfolio an Geräten für auch für Outdoor. Indoor sind die, also jeder weiß ja, jeder kennt ja Hue-Lichter, Hue-Lampen. Es gibt ja verschiedene Fassungen und so weiter für Indoor, aber die haben halt auch ein Produktportfolio für den Outdoor bereit. Das ist mindestens genauso groß. Das ist total erstaunlich. Das habe ich auch auf den letzten Events und in den letzten Jahren immer wieder mitbekommen, dass das auch ein echt sehr, sehr großes Thema ist für Leute tatsächlich. Es geht nicht nur um die Roboter und das ganze Wasserthema, sondern auch so, dass die smarte Belichtung ist auch ein riesiges Thema.
Mhm. Wo würdest du aus deiner Sicht sagen, was sind so die Produkte, die du sinnvoll findest, wo du sagst, okay, du ziehst jetzt irgendwo ein, hast einen Garten, das sind die ersten drei Produkte, die ich mir angucken würde, brauche ich die, funktionieren die?
Ja gut, einmal Meerroboter, weil ich die einfach total, einmal total cool finde.
Ja.
Dann, weil ich auch privat sehr viele Hue-Sachen nutze, würde ich dann wahrscheinlich gucken, wie ich irgendwie smartes Licht rausbekomme, weil ich Farben faszinierend finde und Licht ist muss überall sein. Wäre halt bei uns auch die Regel. Wir machen nie das große Licht an. Wir haben viele kleine Lichtquellen.
Das kann ich verstehen. Nur passives Licht. Ja. Ich möchte keine Deckenleuchte.
Ja, genau. Das lässt sich ja im Outdoor-Bereich perfekt auch so projizieren. Ja, und dann wäre es aber tatsächlich auch einfach die smarte Gartenbewässerung in irgendeiner Form. Einfach damit ich mich darum auch nicht selbst kümmern muss. Das würde ich mir halt einmal einrichten, eine App, und dann würde das halt auch alles automatisiert laufen. Es geht ja eigentlich nur darum, alles zu automatisieren, damit ich dann nichts mehr machen muss. So. Aber ja, das sind so wahrscheinlich die drei Dinge, die ich, wenn ich einen Garten hätte, der groß genug wäre, wahrscheinlich mir als erstes vorkaufen würde.
Wie sieht denn dein Garten dann in 5 bis 10 Jahren aus? Oder wie sieht ein Garten in Deutschland dann so aus, wenn der typisch smart ist?
Das ist natürlich schwierig. Also die Meerroboter werden auch immer beliebter, finde ich. Ich würde sogar behaupten, die sind tatsächlich beliebter als Saugroboter. Und ich glaube, jeder hat ja in irgendeiner Form auch irgendwas für die Bewässerung da. Also er ist jetzt automatisch oder nicht so. Also muss man ja haben. So, deswegen, um da nochmal auf den ersten Punkt zurückzukommen von vorhin, ist es eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis die Leute da auch merken, ach cool, krass, was es da eigentlich alles gibt. So,
das ist Standard.
Also nochmal, ich glaube, das ist einfach nur ein Problem, dass viele einfach nicht wissen, was es da gibt. Ja, und dann kommt es natürlich drauf an. Also bleibt jetzt natürlich mehr oder weniger bei den gleichen drei Produktkategorien, aber so die Hue-Sachen, oder es ist ja nicht nur Hue, es gibt ja auch noch massig andere Hersteller, aber Licht ist halt auch unfassbar beliebt, und auf den Messen sind auch immer so viele Hersteller, die das anbieten, und Outdoor-Bereich ist halt auch total drin. Also ich würde tatsächlich auf diese drei Punkte runterbrechen.
Wenn die dann zum Standard werden, dann haben wir den Garten in 5 bis 10 Jahren sozusagen erreicht, den Zukunftsgarten.
Ja, wenn die nicht jetzt schon bereits der Standard sind, ja.
Ja, zumindest in jedem Garten, so können wir es ja vielleicht festhalten.
Du kannst natürlich auch die Überwachungskameras mit reinnehmen.
Guter Punkt.
Also, ne, aber das ist ja gut, unter Smart Garden fallen die ja nicht rein, aber du coverst ja im Prinzip dein gesamtes Grundstück ab. Also wenn du möchtest, kannst du die noch mit reinziehen, weil das ist natürlich auch ein Riesenthema.
Mhm.
Aber das ist ja jetzt kein rein spezifisches Smart Gardening-Thema.
Okay, also wir merken, Smart Gardening, finde ich, zeigt sehr gut, wie Technik dann in unseren Alltag überall hinein wächst. Thomas, zum Ende der Folge, du kennst es ja, ein Ich freue mich auf morgen, weil. Ich bin mal gespannt, wie dein Garten mit Ich freue mich auf morgen, weil aussieht. Oder beziehungsweise die Gärten, in denen du Meerroboter testest, wie unterschiedlich dann immer die verschiedenen Teile des Rasens aussehen, wenn die verschiedene Roboter die gemäht haben. Das ist übrigens, das könnt ihr euch angucken in den Shownotes. Also wenn ihr mal schauen wollt, welche Produkte Thomas so getestet hat, dann klickt euch da mal rein. Da findet ihr dann auch alles Mögliche zum Nachlesen und zum Vergleichen. Dann erzähl mal, Thomas, worauf freust du dich morgen?
Ich freue mich auf morgen, weil ich morgen eine neue Überwachungskamera sehe von einem Hersteller. Da darf ich aber noch nicht so viel verraten. Und ansonsten, weil ich jetzt mir die großen Meerroboter zum Testen vornehme. Also jetzt kommen wirklich die Big Boys sozusagen.
Die Luxusroboter.
Die Luxusroboter für die XXL-Gärten.
Mhm.
Und da bin ich natürlich auch sehr gespannt, wie groß der Unterschied da wirklich ist zu den kleineren oder kompakteren Modellen, die ich bislang hatte.
Okay, also alle Infos dann, wenn ihr euch die anschauen wollt, klickt euch rein in den Shownotes. Da gibt es auch den Link für unsere Themenseite Smart Gardening. Klickt euch da gerne mal rein. Dankeschön, Thomas, dass du aus dem Garten ans Podcast-Mikro rangekommen bist.
Danke auch.
Und danke euch fürs Zuhören. Die nächste Folge übermorgen, die gibt es nächste Woche Donnerstag. Also abonniert den Podcast, dann verpasst ihr die auch definitiv nicht. Bis dahin, freu dich auf morgen.